Wer von euch hatte schon mal die Situation, dass er mit dem Auto gefahren ist und du fährst vielleicht in Corona-Zeiten auf der Autobahn abends und es ist einfach kein Auto da? Es ist total entspannt. Du kannst dein Tempomat auf 120, 130 stellen, richtig schnell fahren und du kannst mal so richtig laufen lassen. Du kannst mal so richtig Kilometer fressen und du bist total unbeschwert. Du denkst, es läuft einfach, ich mache jetzt Strecke, sei es nach Berlin oder irgendwo in den Urlaub. Du kannst es dir leisten, schnell Auto zu fahren, weil die Straße ist gut ausgebaut. Es ist quasi keine Gefahr in Sicht. Alles total entspannt, ja? Und dann kommt diese Strecke zu Ende. Du fährst dann irgendwo, sagen wir mal, in Paris rein. Du bist schon ziemlich müde. Und dann kommst du auf dieses riesen Kreisel mit irgendwie gefühlt 5 Spuren. Also da würdest du wahrscheinlich nicht mit 130 völlig entspannt zurückgelehnt reinfahren, sondern würdest sagen, okay, das Ziel ist, mit 4 Rädern und mit 4 Türen heil nach Hause zu kommen. Ich muss jetzt langsamer machen. Ich muss jetzt auf mich achten, ich muss jetzt auf die anderen achten. Ich muss gucken, dass mein Auto nicht immer kleiner wird vor lauter Dellen. Ich muss quasi achtsam sein. Ich glaube, die Situation hatten wir alles. So ein Kreisel, vor allem so ein französischer Kreisel, der kann richtig anstrengen, weil nur weil man selber denkt, man hat ihn verstanden, heißt noch lange nicht, dass die anderen auf einen Acht geben oder geschweige denn irgendwie Blinker setzen. Das kann richtig zu Stress führen. Damit meine ich, es gibt Situationen im Leben, da können wir richtig Gas geben, können wir es laufen lassen, da denken wir, wir sind gute Fahrer. Und auch unkonzentriert sein. Wir können es uns auch vielleicht auch leisten zu telefonieren, natürlich über eine Freisprecheinrichtung. Und dann gibt es Situationen, wenn ich als Autofahrer in so einen riesigen Kreisel reinkomme, dann drehe ich mich manchmal um zu meinen Kindern und sage ganz böse was. Ruhig. Kein Wort sagen. Papa muss sich konzentrieren. Ich will uns heil hier rauskriegen aus diesem französischen Kreisel zum Beispiel. Ja? Sagt nichts. Mund halten, wir müssen überleben, das ist hier gefährlich. Und die sind alle dann so erschrocken und merken, okay, es sind wirklich viele Autos und die fahren quer, es ist eine gefährliche Situation. Dieses Bild möchte ich gebrauchen und hier habe ich das von einem Fahrradfahrer genommen. Als Radfahrer, wenn du einen Berg hochfährst, musst du konzentriert sein, weil du kannst dich selber verletzen, wenn du quasi volle Leistung gibst und es sehr anstrengend ist, wenn du da daneben trittst oder eine blöde Bewegung machst, kannst du dich auch einen Muskel reißen, all das. Und dann gibt es andere Situationen, da fährst du irgendwie eine Strecke runter, du siehst die Strecke gut, sie ist frei, sie ist nicht nass, es kommen keine anderen, da kannst du mal richtig laufen lassen. 70, 80 einen Berg runter ist total entspannt. Aber in manchen Bergsituationen, wenn du Berg hochfährst, wenn es anstrengend ist, dann brauchst du Achtsamkeit, Vorsicht. Und ich glaube, wir sind gerade in so einer Zeit, wo viele von uns ja unter Druck sind, wo auch unsere Regierung, unsere Wirtschaft, all diese Dinge sind unter Druck und viele müssen entscheiden und es ist sehr anstrengend zu entscheiden in dieser Zeit. Und da ist es wichtig, achtsam zu sein. Wenn wir an unsere Freundschaften denken und wenn du an Menschen denkst, wo Freundschaften zerbrochen sind, Freundschaften zerbrechen selten, weil wir gerade beide am Strand sitzen und uns ganz entspannt unterhalten. Und in dieser Unterhaltung sagt der eine dem anderen irgendwas Hartes und dann bricht die Freundschaft auseinander. Sondern oft brechen die Freundschaften auseinander in Zeiten, wo man sowieso schon angestrengt ist, vielleicht Stress hat, in der Beziehung, auf der Arbeit, finanziell. Und dann kommt noch ein Freund einem blöd und man kommt ihm auch blöd und der kommt einem blöd. Und unter diesen anstrengenden Situationen, da sagen wir manchmal Dinge, die wir nicht sagen sollten. Hast du schon mal Dinge gesagt, wo du sagst, ich hätte die lieber nicht gesagt? Oder ich hätte lieber mal eine Nacht drüber geschlafen? Oder ich hätte überhaupt mal am besten geschlafen, bevor ich rede? Ja, das ist auch eine sehr geistliche Übung. Manchmal ist es das Geistlichste, das du tun kannst in einer Situation, schlafen zu gehen. Weil nach dem Schlaf bist du manchmal viel geistlicher. Und das, was du sagst, entspricht viel mehr dem, was Gott eigentlich von dir möchte, dass du sagst. Verstehst du? Also Achtsamkeit ist so, so wichtig. Und Paulus, er spricht im 1. Korinther 9 auch davon, dass wir in einem Lauf sind, dass wir in einem Rennen sind. Und vielleicht haben manche von uns gedacht, dass die aktuelle Krise so ein Schnupfen ist, der vorbeigeht. So eine kleine Erkältung, 1-2 Wochen und dann kehren wir alle zu normal, wie es war. Und wir merken so langsam, die Schnupfenzeit ist irgendwie rum und das wird irgendwie so eine lange Geschichte, die auch mal länger gehen kann. Und wenn wir merken, dass eine Situation nicht nur kurz anstrengend ist, sondern lange anstrengend ist, dann müssen wir die Strategie verändern. Zum Beispiel, ich habe hier eine Trinkflasche mitgebracht. Wenn wir hier jetzt eine Markierung machen würden und wir machen ein 100-Meter-Wettrennen, dann würdet ihr mich total komisch anschauen, wenn ich bei 50 Meter anhalte und sage, nee, ich brauche erstmal einen Schluck. Dann würdet ihr sagen, hä? Das ist ein 100-Meter-Rennen, Junge. Trink später oder vorher. Du brauchst das nicht zwischendrin. Das ist ein Sprint. Da musst du Gas geben und schnell das Ziel erreichen. Und irgendwann später brauchst du ein Trinken. Aber ich habe oft den Fehler gemacht, ich bin auch zu einer Fahrradtour aufgebrochen von 2-3 Stunden oder vielleicht 4-5 Stunden und habe mein Trinken vergessen. Und am Anfang war ich relativ schnell und habe auch eine gute Stundenzeit gehabt. Aber irgendwann wurde es weniger und irgendwann ist vielleicht der Kreislauf umgekippt und dann ging gar nichts mehr. Und da hätte ich gerne quasi wieder aufgefüllt, wieder mir Kraft geholt. Und übertragen auf unser Glaubensleben, vielleicht haben wir gedacht, dass in der aktuellen Situation wir schaffen, immer Gas zu geben oder immer schneller zu werden oder das Tempo zu halten. Und wir haben uns selten Zeit genommen für unser geistliches Leben, für unsere Beziehung zu Gott, für die Beziehung zu anderen Menschen. Wir haben gedacht, hey, ich brauche das nicht, ich muss irgendwie raus aus der Krise. Und jetzt merken wir, die Krise dauert länger wie 50 Meter, das ist ein Marathon. Und Paulus gibt uns da ganz viele Tipps, wie wir mit einem Marathon umgehen sollen. Und darum soll es heute gehen. Wie schaffen wir bei einem Marathon, bei einem Langzeitrennen, auch ans Ziel zu kommen? 1. Korinther, Kapitel 9, Abvers 26. Da lesen wir, für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpft wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Klingt nicht so nett, aber wer schon mal in einem Fitnessstudio war, weiß, was Sklaverei bedeutet, oder? Da hast du so einen Galeerentreiber neben dir, dem bezahlst du sogar noch Geld, damit er dich quält. Und er sagt, ja komm, jetzt pinst nicht rum, jetzt mach mal und jetzt hör auf zu heulen. Du hast gerade erst angefangen, du hast noch eine Stunde vor dir, wo soll das hinführen? Ja, es ist schon irgendwo ein bisschen Sklaverei, ne? Und man gibt ja noch Geld dafür. Also es ist schon paradox. Aber manche haben das ja auch noch als Beruf. Also da muss man sich eh fragen, ja. Man kann sein Geld unterschiedlich verdienen, ja. Aber wir wissen, Spaß beiseite, es hat viel mit Selbstdisziplin zu tun. Ja? Wir brauchen manchmal Selbstdisziplin, um das Ziel zu erreichen. Und im 1. Korinther 10, Vers 12 lesen wir, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Halleluja, Gott ist treu. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Amen. Ich liebe diesen Satz. Macht dir ein T-Shirt draus. Ja? Ich werde in meinem Leben in keine Prüfung geraten, wo Gott mir nicht die Kraft gibt, sie zu überstehen. Ey, das ist die frohe Botschaft. Ja? Was für einen Gott haben wir? Kein Sadisten, der uns quält und dabei lacht, sondern er sagt, hey, wenn Prüfungen in dein Leben reinkommen werden, bin ich neben dir und ich helfe dir. Und ich werde dich beschützen vor den zu harten Prüfungen. Das lese ich da auch raus. Wer weiß, welche Prüfung Gott schon aussortiert hat für dich, wo er gesagt hat, nee, da schicke ich nicht rein in diese Prüfung. Da schicke ich sie nicht rein in diese Prüfung. Denn er sucht für uns die Prüfung aus und lässt die Prüfung zu, die wir schaffen zu überstehen. Manchmal haben wir da Zweifel dran, aber da müssen wir uns an sein Wort halten. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er auch einen Weg oder Ausweg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Wow, ich habe das schon seit 30 Jahren fast getestet, es funktioniert. Das stimmt, was er hier schreibt. Wir stehen, ja, Wir stehen als Gemeinde, als Menschen, die mit Gott miteinander unterwegs sind, momentan auch vor einer Herausforderung. Erstmal sehe ich da eine geistliche Herausforderung in der aktuellen Zeit. Es ist die Herausforderung für viele, nicht den Glauben zu verlieren oder nicht im Glauben irgendwie Schiffbruch zu erleiden oder nicht den Glauben einzupacken, einzumotten für spätere, einfachere Zeiten. Und ja, wir sind auch herausgefordert, als Gemeinschaft von Gläubigen uns nicht auseinanderbringen zu lassen. Ich merke, Menschen, die sich früher verstanden haben, auch unter Christen, fangen auf einmal an, über Dinge zu diskutieren und der eine hat die Meinung und der andere hat die Meinung. Das sind für mich keine wesentlichen Dinge und am Ende bringt das die Gemeinschaften und die Gemeinden auseinander. Schon Martin Luther hat gesagt, im Unwesentlichen, wer kennt den Spruch? Im Unwesentlichen Vielfalt, im Wesentlichen Einheit. Und da muss ich und du, wir müssen uns mit unserem Bibel, mit unserem Wort Gottes fragen, Herr, ganz ehrlich, was ist da jetzt wesentlich und was ist unwesentlich? Und Herr, meine sich von wesentlich und unwesentlich, forme sie um, präge du sie, korrigiere du sie, damit wir im Wesentlichen Einheit und im Unwesentlichen von mir aus Vielfalt haben. Die aktuelle Situation ist kein Husten, der in 2 Wochen vorbeigeht und auch die Rückkehr zu dem Normal, das könnte noch dauern. Unsere Familien, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen, unsere Ehen und Gemeinschaft als Gemeinde steht unter Beschuss. Und wenn es unter Beschuss steht, dann brauchen wir manchmal einen Strategiewechsel. Wir müssen merken, wir sind nicht in einem Kurzstreckenlauf, sondern wir sind in einem Marathon. Es geht gerade nicht chillig, gemütlich im Urlaub den Berg runter, sondern es geht auch mal den Berg hoch. Wir müssen begreifen, dass wir nicht in einer kurzen, sondern in einer langen Herausforderung, einer Krise sind. Und wenn wir das merken, dann brauchen wir eine neue Strategie. Und ich will genau darüber sprechen, wie könnte die neue Strategie aussehen? Wie könnten wir gut durch die nächsten 1-2 Jahre, wir wissen es nicht, durchkommen, auch in unserem Glauben. Wie schaffen wir es, dass wir sagen oder unseren Kindern erzählen, ja, 2020, 2021, das war eine Zeit, die war nicht nett, die war nicht schön, aber ich bin in meinem Glauben gewachsen. Das war für meinen Glauben eine gute Zeit. Das war für meine Familie eine gute Zeit. Es war vielleicht wirtschaftlich keine tolle Zeit, vielleicht politisch keine einfache Zeit, aber wir haben als Familie zusammengehalten. Wir haben als Ehe zusammengehalten. Wir haben als Gemeinde zusammengehalten. Wir haben als Freunde zusammengehalten. Denn oft erzählen sich doch Menschen, dass gerade in schwierigen Zeiten der Glaube ein Halt gewesen ist und der Glaube einen durchgebracht hat. Wenn wir in einer Krise stecken, wenn wir den Berg hochgehen, dann brauchen wir Achtsamkeit, dann brauchen wir Konzentration, brauchen Planung und wir müssen wach sein. Es ist dann nicht die Zeit, die Seele ja, baumeln zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gab letztens dieses erste große Fahrradrennen, die Tour Polen, ja, das erste Rad, was in Polen stattgefunden hat und alles in Gefahren, alle haben alles gegeben und sie stehen kurz vor dem Ziel, kurz vor der Einfahrt. Und eigentlich sind die Positionen klar, wer gewinnt, die Zeiten sind gefahren. Und jetzt kommt eine gefährliche Abfahrt, richtig, richtig gefährlich, wo letztes Jahr genau an der Stelle einer verunglückt ist, und zwar tödlich verunglückt ist. Und genau an dieser Stelle, anstatt zu sagen, ich habe ein Rennen gefahren, jetzt bringe ich das zu Ende, kommt einer der Fahrer auf die Idee, auszureisen, nach links und rechts zu schwinken, einem anderen Fahrer komplett den Weg zu blockieren. Und ich hätte euch vielleicht das Bild bringen können, aber es ist ein sehr verstörendes Bild. Dieser Fahrer, der ist dann links und rechts ausgebrochen, ist noch schneller durch die Ziellinie gekommen. Sein Nebenfahrer ist in die Leitplanke aus Metall reingeknallt, ist sofort ins Koma. Und alle Fahrer, die dahinter gekommen sind, das sagt verrückt aus, wie nach einem Bombeneinschlag, die flogen in der Luft umher. Und du denkst ja, hey, gerade, gell, so kurz vor dem Ziel, gerade wo alle schon so müde sind, da ist es gerade so wichtig, achtsam zu sein und nicht sagen, ich mache jetzt mein Ding. Und gerade, wenn wir in Situationen, in Krisensituationen sind, ist es so wichtig, achtsam zu sein, heißt mal nach links und nach rechts zu gucken. Nach den anderen zu schauen und sagen, hey, es ist eine gefährliche Situation, ich bin mal achtsam, Es geht nicht nur darum, dass ich ans Ziel gut komme, sondern es geht auch darum, dass andere ans Ziel gut kommen, dass Menschen um mich herum auch das Ziel erreichen. Und die Bibel sagt uns, hey, wir sind eigentlich dafür da, um als Team ins Ziel zu fahren. Wir sind eigentlich dafür da, um einander aufzubauen, einander zu stärken. Im 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Wie können wir am Glauben festhalten? Dazu habe ich mir mehrere Schritte aufgeschrieben. Erster Schritt ist, mach langsamer. Achtet aufeinander. Geh mal vom Gas. Guck mal mit dem Fuß. Ich weiß nicht, bist du schon mal so dauernd 120, 130, 140 auf der Autobahn gefahren, der Fuß immer auf dem Gas und irgendwann kommst du in die Stadt und du musst mal kurz überlegen, wo ist die Bremse? Oder ihr vertretet euch mal? Ist schon mal passiert, weil man war ja immer nur auf dem Gas. Und da muss man sagen, okay, jetzt komme ich in eine Stadt, da brauche ich Kupplung wieder mal, das Kupplungsbein, ja, und ich brauche wieder die Bremse. So wichtig. Mach langsamer, achtet aufeinander. Im Hebräer 10, Vers 23 lesen wir, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Dann denke ich wieder an diesen Fahrradfahrer. Nicht wanken, gerade die Linie halten. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das heißt, im Grunde genommen sagt er uns, hey, in Krisenzeiten werden wir es brauchen, zusammenzukommen. In Krisenzeiten werden wir es brauchen, miteinander zu beten. Werden wir es brauchen, uns face to face, also Angesicht zu Angesicht, Stuhl an Stuhl, so wie wir jetzt hier irgendwie sitzen, zu treffen und auch zu unterhalten und auch mal für den anderen zu beten, für den anderen auch zu fragen, hey, wo hast du Gebetsnot, wo kann ich für dich beten? Wir werden es brauchen, dass der andere uns erzählt, wo er gerade was Gutes im Glauben erlebt hat. Weil gerade erlebst du es vielleicht nicht und dann musst du ihn, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ansaugen, seine Glaubenserfahrung. Und vielleicht die Woche später erlebst du was Gutes im Glauben und er hat gerade eine Durststrecke und er braucht es von dir zu hören, dass in dieser Woche Jesus auch lebendig und aktiv ist im Leben der Menschen. Schnelligkeit, schnelle Entscheidung, Entscheidung unter Zeitdruck, das kann sehr vieles kaputt machen. Wir müssen aufpassen, nicht die Achtsamkeit zu verlieren. Auch so eine Frage, gell? Wenn gerade alles so ganz, ganz schnell geht, auch vielleicht, ich nehme mal das Beispiel Ehepaar, wenn wir ganz viel zu tun haben, halten wir mal inne und stellen uns die Frage, hey, Schatz, wo stehst du gerade im Glauben? Bist du gerade dran an Gott? Bist du gerade dran an Jesus? Oder bist du gerade so voll mit allem anderen? Erstmal so eine Frage unangenehm. Aber was für eine Ehre, was für ein Zeichen von Liebe, dass der andere dir diese Frage stellt. Oder vielleicht in einem Hauskreis mit Menschen, die nicht deine Partner sind, aber die sind deine Glaubensgeschwister, auch mal die Frage zu stellen, hey, du, wie geht's dir gerade in deinem Glauben? Brauchst du Ermutigung? Hast du Zweifel? Hast du Fragen, die geklärt werden müssen? Hast du vielleicht was Gutes erlebt? Dieses Innehalten und Fragen, wo stehst du? So, so wichtig. Bei Radfahrern ist es so, die fragen sich immer wieder und sagen, hey, kannst du gerade die Gruppe anleiten und vorpreschen oder brauchst du eine Pause, dann häng dich hinten in meinen Windschatten. Das ist ein schönes Bild. Häng dich hinten in meinen Windschatten. Und ich räume dir quasi den Wind aus dem Weg und du kannst dich ein bisschen erholen. Und dann, wenn du dich erholt hast, dann tauschen wir. Übrigens, Radsport ist oft ein Teamsport. Und es funktioniert nur, weil Leute zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Positionen einnehmen. Und so auch bei uns im Glauben. Brauchen wir dieses Fragen, Nachfragen, wo steht der andere? Und dann auch die Frage, wo braucht mich momentan meine Gemeinde? Wo kann ich ihr helfen? Wo kann ich ihr dienen? Wo kann ich sie unterstützen? Achtsamkeit, wenn wir vor einem Berg stehen. Ich würde eine These aufstellen und ihr könnt euch selber überlegen, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Ich würde sagen, in einer schwierigen Zeit, in einer Krisenzeit, brauchen wir mehr Gnade, mehr Liebe, mehr Verständnis und mehr Vergebung untereinander. Könnt ihr diese These unterschreiben? Überlegt euch mal. Dass wir sagen, hey, wenn wirklich vielleicht irgendeine schwierige Situation ist, eine Krise, vielleicht steckt der andere in einer Wirtschaftskrise oder hat gerade Kurzarbeit oder hat seinen Job verloren oder den Job wird es nicht mehr geben. Dann zu sagen, hey, er hat vielleicht sogar Unrecht oder ich könnte ihm sogar aufschreiben, wo er gerade falsch liegt, aber damit ihm Gnade zu haben. Mit Trost zu kommen und nicht mit Besserwisserei und Besserdenken. Das sind Zeiten, da brauchen wir Gnade. Weißt du warum? Ich verrat's dir. Es wird eines Tages eine Zeit in deinem Leben geben, da brauchst du ganz viel Gnade von ihm oder von ihr. Und weißt du, was das Beste ist? Wenn du früher schon mal Gnade vorausgeschickt hast. Wenn du schon mal das Vergebungskonto bei dem anderen im Voraus vollgeladen hast. Wenn du Guthaben hast. Oder? Es ist eigentlich, im Leben ist nur eine Frage, wann die Seiten sich verändern. Manchmal muss ich wirklich gnädig sein mit anderen Leuten und mein Auge zudrücken, weil irgendwann anders brauche ich das auch von ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Niemand hält es in einem Rennen durch, immer auf der Pole Position zu fahren und dann noch durchs Ziel zu fahren. Das ist Quatsch. Und was wir nicht zulassen dürfen, ist, dass der Feind uns zerstreut. Ihr kennt dieses Bild vielleicht aus der Kinderbibel, wo dann der Wolf kommt und dann zu der Schafherde kommt und er holt sich das eine Schaf, was an der Seite ist, was sich abgetrennt hat. Und er geht nicht auf die Herde los, weil die Herde hält zusammen und das macht keinen Spaß dem Wolf. Der geht dann wieder weg. Lass uns Menschen sein, die Herdentiere sind. Und Herdentiere sind Menschen, die sich mit anderen umgeben. Und ganz ehrlich, wenn man sich mit anderen Menschen umgibt, dann brauchst du Gnade, Vergebung und all diese Dinge. Das ist quasi der Dialekt, den man spricht in einer Herde. Zweiter Punkt, nimm dir Zeit mit Gott. Das ist meine Trinkflasche. Irgendwo hatte ich sie. Da. Bei 100 Meter Sprint kein Problem, brauchst du keine Flasche. Aber bei einem Marathon, du wirst nicht durchkommen ohne Zeit mit Gott. Wir brauchen da Erfrischung, wir brauchen da Pausen, wir brauchen Auftanken. Du kannst auch nicht Gott dienen, ohne Zeiten zu nehmen, wo du von Gott aufgetankt wirst. Sei es durch Natur, sei es durch Lobpreismusik, sei es durch ein Glaubensbuch von einem Glaubenshelden, das dich total ermutigt, durch das Lesen der Bibel, durch Menschen anrufen und sagen, kannst du für mich beten, weil gerade kann ich noch nicht mal beten, es geht gerade nicht, aber ich brauche Gebet, kannst du für mich beten? So ein Geschenk. Ich habe so oft in meinem Leben gutes Gebet von anderen empfangen. Prophetisches Beten, was auch immer. Es gibt so viele gute Dinge, wo wir von anderen bekommen. Sich von Gottes Geist auftanken lassen. Wir brauchen das. Du brauchst das. Wenn du glaubst, du kommst durch eine Krise ohne Zeiten mit Jesus, I'm sorry, das ist töricht. Das ist falsches Denken. Übrigens, Gott ist über jeder Krise souverän und er hat die Krisen auch zugelassen. Und er macht es erforderlich, dass wir uns an ihn halten. Wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Gott gerade kriselt, gerade eine Durststrecke hat, dann sei ehrlich darüber. Das ist so, wie wenn meine Frau mich zum Arzt schickt und ich bin beim Arzt und sie hat mir 3 Seiten vollgeschrieben, was ich dem Arzt sagen soll. Hat sie übrigens. Und wenn mich dann der Arzt fragt, na Herr Jausig, was haben Sie? Und wenn ich dann sage, eigentlich bin ich total gesund, aber meine Frau hat mir einen Termin gemacht. Ich weiß auch nicht. Natürlich als guter Ehemann sage ich, wissen Sie, ganz ehrlich, meine Frau hat 3 Seiten geschrieben hier, lesen Sie es, dann wissen Sie, was Sache ist. Ja? Wir brauchen eine Ehrlichkeit. Nur wenn wir ehrlich sind, wenn du zu einem Arzt sagst, mir fehlt nichts, dann kann er dir auch nicht helfen. Und so brauchen wir auch gegenüber Gott eine Ehrlichkeit. Und wir sagen, Gott, mir geht es gerade so und so. Und wenn du es nicht sagen kannst, nimm dein Tagebuch und schreib es auf. Auch ein guter Trick, ja. Manchmal ist das Schreiben einfacher. Der Glaube an Jesus Und die Nachfolge ist keine Privatsache. Wir leben in einer Zeit, wo dir gesagt wird, du und Jesus zusammen mit YouTube in eurem Kämmerlein ist einfach schön. Ich glaube, dass Gott Menschen zur Gemeinschaft geschaffen hat und auch zu Glaubensgemeinschaften, auch zur Gemeinde Christi. Und ich glaube, dass es eben keine Privatsache ist. Schritt 3, werde ein Teamplayer. Sprinter sind alleine unterwegs. Also wenn du 50 Meter rennen musst, das kannst du auch alleine schaffen. Da brauchst du kein Team, da wechselst du dich nicht ab. Aber ein Marathonläufer läuft oft im Team und nicht alleine. Und der Glaube, der wächst und gedeiht in einer Glaubensgemeinschaft, in der man eben zusammen betet, zusammen sich austauscht, zusammen über den Glauben spricht. Ich muss denken, an dieser Woche, da saßen wir im Hauskreis zusammen und ich fand es so erfrischend, wie jeder andere Erfahrung mit Gott gemacht hat und wie man das zusammenbringt und wie wir uns bei Gott quasi eins werden. So, so gut. Und die Rollen, die wir da haben, können wechseln. Da gibt es eben solche, die preschen voran, gerade jetzt, und die machen Erfahrungen mit Gott und das ist so, so gut. Das sind dann die heißen Kohlen. Kennt ihr das Bild von heißen Kohlen? Es gibt bei einem Feuer die heißen Kohlen, die sind in der Mitte, die glühen. Und wenn die mal glühen, dann kannst du die weniger heißen Kohlen dazulegen und die werden auch heiß. Was ist das Gefährlichste bei den heißen Kohlen? Wenn du denkst, ich kann alleine glauben, dann nimmst du deine eine Kohle und legst sie nach draußen und dann kriegst du den ganzen Wind ab. Die ist überhaupt nicht geschützt von den anderen. Und relativ schnell wird sie zur kalten Asche. Und das Beste, was du tun kannst, ist sie wieder zu nehmen und sie, wenn dann doch Substanz ist, wieder zu den heißen Kohlen zu legen. Und das ist auch im Wechsel in unserem Leben, wo wir gerade heiß sind oder nicht heiß sind. Aber es ist gut, nah am Feuer zu bleiben. Ich hoffe, das Bild ist eindeutig. Wir brauchen ein Team. Wir müssen manchmal im Windschatten anderer fahren. Wir müssen auch an Glaubenserfahrungen anderer teilhaben und uns ermutigen, auch mal durchgebetet werden. Ich behaupte, dass wer im Team läuft, ist am Ende vom Ergebnis her immer schneller. Ich glaube, im Team, in Gemeinschaft entwickelst du dich im Glauben. Du erlebst auch Korrektur. Als ich im Glauben als junger Christ gewachsen bin, ich hatte so viele komische Ansichten. Ich habe die Bibel versucht zu lesen, aber ich habe so viele Dinge total schief verstanden. Und mich hat keiner korrigiert. Und erst in der Jugendgruppe oder im Hauskreis habe ich mal so von mir gelassen, was ich so verstanden und gelesen habe. Und die haben dann erst mal ein bisschen geschmunzelt, aber die Älteren haben mich dann zur Seite genommen und gemeint, du, aber so und so ist es zu verstehen. Und so habe ich das erlebt. Das kannst du so und so nicht sehen. Ich habe gemeint, ja, aber das steht doch so. Und dann haben sie angefangen, mit mir zu arbeiten, mich zu jüngern. Und hätte ich diese Korrektur nicht gehabt, dann wären diese völlig komischen Dinge hätten sich bei mir verfestigt. Dafür brauchen wir, deswegen schicken wir unsere Kinder in die Schule, weil sie eben den Lehrer brauchen, die Korrektur und das auch miteinander. Und dann ist es auch so wichtig, gemeinsame Glaubenserfahrungen zu machen. Wir haben mal für eine Frau in einem Gottesdienst gebetet, die krank war und die Heilung brauchte. Und sie ist nach vorne gegangen und wollte in einer großen Veranstaltung vorne Gebet empfangen. Aber die Schlange war so lang, es waren so viele Leute, die beten wollten. Sie kam nicht dran an der Schlange. Und das haben viele aus ihrer Gemeinde und aus ihrem Hauskreis gesehen und sind zu ihr hin. Und wenn sie sich halt angestellt hat, um für sich Gebet zu empfangen, dann mussten sie nicht fragen, warum stellst du dich an? Weil es war klar, die Frau hatte eine Krankheit und brauchte Heilung. Und dann sind sie einfach zu ihr gekommen und kann man jetzt in Corona-Zeit so nicht machen, ja, aber haben dann einfach von der Seite die Hand auf die Schulter gelegt und 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 die Hand auf die Schulter gelegt. Und am Ende gab es 9 oder 10 Leute aus der Gemeinde, die zwischendrin für sie gebetet haben. Dann war der Gottesdienst zu Ende. Sie hat bei sich überhaupt gar keine Veränderung gespürt. Dann ist sie aus dem Gottesdienstraum raus, aus der Tür. Und sobald sie draußen war, merkte sie, ihre Knie waren geheilt. Das Tollste ist, wir wissen bis heute nicht, wer es war. Also es war Jesus, ja. 9 oder 10 Leute haben dann ihr Zeugnis gehört, dass sie nach diesem Gottesdienst von Jesus geheilt wurde, weil Menschen für sie gebetet haben. Und 9 oder 10 Leute denken jetzt für ihren Glauben, oh, ich war dabei, ich habe da meinen Anteil daran. Ich war physisch dabei, ich habe für diese Schwester gebetet und sie ist geheilt worden. Hammer, oder? Niemand kann sagen, also mein Gebet war das, ja, also ich hatte einen richtig guten Morgen, habe eine Stunde Bibel gelesen und gesungen und oh, dann war die Salbung da. Nein, so schön, das Gemeinsame quasi, ja. Und ich glaube, Gott hat es sich so geplant, dass keiner sagen kann, ich war es, sondern das Gemeinsame. Wir sehen, Gott baut Gemeinde und möchte das. 4. Schritt, die Lasten der Gemeinde, die müssen wir gemeinsam tragen. Ich habe mir aufgeschrieben, warum schreibt man das als Pastor? Ich habe gedacht, ich bin mal mutig, ich schreibe das rein. Gemeinden brauchen Pastoren und Pastoren brauchen Gemeinden. Gemeinden brauchen Pastoren und Pastoren brauchen Gemeinden. Ich glaube, Pastoren versuchen von Gott zu hören für die Menschen und versuchen einen Weg für die Gemeinde zu wählen, sei es Vision oder nächsten Schritte oder der Plan. Wir versuchen, die Gemeinde weiterzubringen und das ist eine Menge Verantwortung, das ist eine Menge schlaflose Nächte und auch Menge, wo man spürt, das war jetzt nicht so toll, was man gemacht hat. Also Scheitern oder Enttäuschung oder auch mal negatives Feedback, das erlebt man alles. Es ist auch eine Last und wenn die Gemeinde die Pastoren mit dieser Last alleine lässt, dann erlebt man das eigentlich sehr breitflächig, dann brennen diese Menschen aus. Sie scheitern, sie müssen regelmäßig ausgewechselt werden, wie so Reifen am Auto. Ja? Und in unserem Land erlebe ich schon einen großen Verschleiß, auch unter meinen Kollegen. Ich muss sagen, hey, ich bin da jetzt vielleicht 5 oder 4 oder 3 Jahre und ich komme da nicht weiter, ich muss versuchen, einen anderen Ort zu gehen. Und ich glaube, das muss nicht sein. Ich glaube, wir müssen lernen, auch als Gemeinde die Last gemeinsam zu tragen. Und wir haben zum Beispiel auch als Gemeinde jetzt die Last, hey, wie machen wir in der Corona-Zeit weiter? Wie kommen wir mit diesen ganzen verrückten Vorschriften klar? Wie können wir Konzepte schreiben, die irgendwie Menschen sicher und gesund halten und gleichzeitig uns Gottesdienste ermöglichen und jeder irgendwie eine Chance hat, zum Gottesdienst zu kommen, aber niemand gefährdet wird? Und wir irgendwie als Gemeinde nicht die Zulassung verlieren und. Boah, also ich sag euch, ich wäre froh, hätte es alles nicht gegeben. Ja, es ist einfach eine Last. Und Menschen sagen einem manchmal auch ins Gesicht, hey, das, was ihr euch da überlegt habt, ist total Kokolores. Dabei wollte man ja eigentlich Menschen im Glauben weiterbringen, weil das unsere Vision, unsere Mission ist. Und es ist eine Last und ich sage, hey, diese Last müssen wir gemeinsam tragen, auch wenn jetzt der Winter kommt und wir einen Weg finden müssen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern in wärmeren Räumen wie hier. Das ist eine Last, die wir gemeinsam tragen müssen und ich kann euch ja nur einladen, ein Lastenträger zu sein und nicht jemand sein, der Last noch oben drauf wirft. Ja, ich glaube aber, Gott kennt unsere Situation, Gott kennt auch die Situation von Gemeinden und er wird uns helfen, einen Weg zu finden, der uns in der Krise stärker macht und wo wir nicht sagen, ja gut, die Corona-Krise hat so und so viele Gemeinden ausgelöscht. Weil das kann es nicht sein. Ich sehe gerade als Pastor auf dem Arbeitsmarkt, ich glaube, der Pastorenarbeitsmarkt war noch nie so voll wie jetzt. Also das ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn der Arbeitsmarkt von einer bestimmten Berufsgruppe voll ist, wo es vor einem halben Jahr quasi noch kompletten Mangel gab. Also die wurden nicht geklont, sondern die Gemeinden, aus denen diese Leute stammen, die sind eingegangen. Und ich sage, hey, das ist jetzt kein Sieg für das Reich Gottes, wenn Gemeinden eingehen, wenn sie aufhören zu existieren. Und ich möchte, dass wir in dieser Zeit, dass wir jetzt auch in der Krisenzeit wirklich Glaubenserfahrung mit Gott machen. Und das ist eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es auch gerade hier so, wenn wir so weit voneinander weg sind, wenn wir nicht so füreinander beten können, wenn wir manchmal so die Gebete des anderen nicht hören können, wenn wir manchmal den Gesang des anderen nicht hören können, wenn uns die Möglichkeit genommen ist, so den Smalltalk zu haben. Ich finde, das ist alles eher glaubenserschwerend. Es ist nicht so, wie ich mir das wünschen würde, ja, um wirklich oder Massen an neuen Leuten dazu zu bringen. Und es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, dass Gott will, dass wir durch diese Herausforderung im Glauben stark werden und vorankommen. Und ich will dich einladen, einfach auch in den nächsten Wochen und Monaten ein Ermutiger zu sein, ein Lastenträger, jemand sein, der auch mal über seinen Schatten springt und auch mal betet, auch mal ein Gebetsanliegen teilt, auch mal eine Glaubenserfahrung teilt. Das ist so, ich glaube, wir werden in dieser Zeit, die kommt, tiefer graben müssen als je zuvor, aber da ist die Chance, dass wir wirklich einen tieferen Glauben auch finden und dass dieser Oberflächenglaube abstirbt, aber dass wir wirklich einen tiefen Glauben in Christus haben und finden und noch viele andere Menschen durch uns. Ich möchte dafür beten und gebe auch Zeit, das für dich zu beten. Vielleicht ist dir irgendetwas wichtig geworden, wo du sagst, das kann ich auch mal im Gottesdienst beten, laut beten. Ich mache mal einen Beginn und dann gebe ich die Sprechzeit frei. Jesus, du warst schon immer der Herr der Gemeinde. Du warst schon immer derjenige, der auf dem Thron sitzt, in unserem Leben, aber auch in der Gemeinde. Und du bist derjenige, der Gemeinde baut und der Gemeinde will und der sich über Gemeinde freut und der einen Plan hat, auch mit dieser Gemeinde an diesem Ort, Herr. Und Herr, wir legen das alles in deine Hände und sagen, Herr, bind uns zusammen, Herr, mit Banden, die niemand kann brechen, Herr. Wie es in dem alten Kirchenlied heißt, Herr, bind uns zusammen, Herr, zusammen mit dir. Darum bitte ich dich, dass das, was uns verbindet, der Glaube an dich ist. Dass das, was uns gegenseitig stark macht, der Glaube an dich ist. Und lass das neu entflammen in meinem, in unserem Leben, Herr. Lass uns brennen sein durch die kalte Jahreszeit, die auf uns zukommt. Lass uns da andere Temperatur haben. Ich flehe dich an, komm du auch mit deinem Geist, fülle du auf, was aufgefüllt werden muss. Mache du stark, was angeknickt ist. Ich bitte dich darum und danke dir dafür, dass du das tun kannst und tun möchtest und tun wirst. Halleluja. Jetzt dürft ihr beten, wenn ihr das möchtet.